Seit 10 Minuten versuche ich, das richtige Intro für diese Folge einzusprechen, die dich irgendwie neugierig macht und dir das Gefühl gibt, du solltest sie unbedingt hören. Aber es ist irgendwie ein schwieriges Thema. Heute geht es um die körperliche Selbstbestimmung von Frauen, konkret um Abtreibungen. Wenn es ein Thema ist, das dich belastet, dann skipp die Folge einfach. Ansonsten verspreche ich dir, du wirst in dieser Folge so viel erfahren wie selten und ja, vielleicht wirst du auch ziemlich wütend. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher für alle, die gerne lesen oder lesen lassen. Mein Name ist Christina. Viel Spaß beim Hören. Willkommen, Dr. Med Alicia Bayer im Podcast Die Leserinnen. Du hast ein Buch mitgebracht, das mich so wütend gemacht hat wie schon lange keine Lektüre mehr. Und zwar das Buch Das Patriarchat im Uterus, ein Plädoyer für körperliche Selbstbestimmung, das jetzt im November erscheint. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Was für ein großartiges Buch. Wie gesagt, so wütend war ich schon lange nicht mehr und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit meiner Empörung und mit meiner Schockiertheit, ob all der Dinge, die du darin erzählst. Du bist Gynäkologin, richtig?
Also ich bin Ärztin in der Gynäkologie, das heißt, ich bin noch in der Weiterbildung, genau, und spezialisiere mich auf die Gynäkologie.
Und dein Thema, das dich seit längerem umtreibt, das ist das Thema Schwangerschaftsabbrüche. Du bist Anfang 30 und man möchte ja meinen, es müsste eigentlich schon längst sowas geben. Und trotzdem hast du ganz viele Dinge ins Rollen gebracht und ganz viele Steine ins Rollen gebracht. Du hast Doctors for Choice gegründet und da sind inzwischen rund 124 ÄrztInnen organisiert. Um die 80 Studierende und auch Menschen, die sich einfach so engagieren wollen, dürfen da auch mitmachen. Dein Aktivismus hat viele Ebenen, unter anderem den Abortion Buddy, über den wir bestimmt noch zu sprechen kommen. Die Papaya Workshops, Leute, die sich damit schon auseinandergesetzt haben, wissen, wovon wir sprechen. Wir kommen noch dazu. Du bietest Fortbildungen an, du bietest rechtliche Infos an für Ärztinnen mit deiner Organisation. Und es gibt noch eine App, die Ally App oder Ally App.
Ally App, ja.
Ally App. Und jetzt hast du auch noch dieses Buch geschrieben. Und wenn man das Buch liest, dann weiß man auch genau, warum. An einer Stelle sagst du, du wolltest dieses Buch gar nicht schreiben. Ist trotzdem jetzt der richtige Zeitpunkt dafür?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil sich ja jetzt gerade in den letzten Jahren sehr viel bei dem Thema getan hat. Und letztes Jahr, 2024, nee, Entschuldigung, dieses Jahr, ach Gott, dieses Jahr waren wir ja wirklich ganz kurz davor, Schwangerschaftsabbrüche zu legalisieren. Und das ist ja dann kurz vor knapp gescheitert, weil es einfach gar nicht zu einer Abstimmung kam. Da können wir vielleicht später nochmal genauer drüber reden. Und da habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, zu dem Zeitpunkt habe ich das Buch schon geschrieben, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, wenn jetzt gerade sowas gescheitert ist, was ich ja selber zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, wie sich das jetzt entwickelt. Das hätte ja auch anders laufen können. Aber eigentlich denke ich ja, gerade deshalb ist es jetzt umso wichtiger, weil diese Chance jetzt einmal verpasst wurde und weil gleichzeitig wir schon so weltweit sehen, dass sich die Situation verschärft. Also in vielen Ländern, in den USA zum Beispiel kann man das beobachten oder auch Polen, wird die Situation für ungewollt Schwangere schwieriger, der Zugang zum Schwangerschaftsabbruch schwieriger. Und das kann, oder es gibt Anzeichen, dass das auch nach Deutschland rüberschwappt und sich hier die Situation auch verschärft. Und deswegen finde ich es eigentlich gerade einen sehr guten Zeitpunkt und sehr, sehr wichtig, dass wir an diesem Thema dranbleiben. Und mir war es einfach ein Anliegen, also wie du sagst, ich hatte nie vor, ein Buch zu schreiben. So, ich bin Ärztin, keine Journalistin oder so, aber es war mir schon wichtig, einfach einmal so einen sachlichen Rundumschlag zu dem Thema in die Debatte reinzubringen und einfach wirklich auch evidenzbasiert zu argumentieren, um eben diesen vielen Vorurteilen, diesen vielen Mythen, dieser Stimmungsmache, die zu dem Thema leider einfach besteht, entgegenzuwirken. Und genau, das ist ja auch unser, eigentlich das, was wir bei Doctors for Choice versuchen. Also wir sagen, wir wollen einen feministischen und evidenzbasierten Beitrag in diese Debatte reingeben, die leider auch in der Medizin häufig eben durch Vorurteile geprägt ist und wo viele, also so diejenigen, die den Ton angeben, sage ich mal, in der Gynäkologie, häufig aufgrund ihrer persönlichen Haltung zu dem Thema nicht mehr in der Lage sind, einfach sich anzuschauen, was eigentlich die internationalen menschenrechtlichen und auch wissenschaftlichen Empfehlungen sind bei dem Thema.
Das Problem ist ja auch, dass wir alle immer irgendeine Geschichte mit uns tragen oder eine Prägung. Also ich fange mal an. Also ich bin katholisch aufgewachsen. Das heißt natürlich, dass mir alle möglichen Dinge so along the way mal zugeworfen wurden. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Handarbeitsunterricht, wo dann ich war auf einer katholischen Mädchenschule dann irgendwann, da meinte dann tatsächlich die Schwester, die den Unterricht gegeben hat, eine der letzten an der Schule, meinte, also die Spirale, die zerhäckselt ja die Babys im Mutterleib. Und wir so, aha, wir waren vielleicht so sechste, fünfte, sechste Klasse. Und dann speichert man das so ab und traut sich natürlich auch nicht nachzufragen und denkt so, das ist ja krass. Und dass natürlich davon ausgegangen wird, dass in dem Moment, wo das Wunder des Lebens passiert, dass dann praktisch da schon ein Menschenleben entsteht. Damit bin ich groß geworden. Und ich habe gedacht, in der Vorbereitung zu diesem Podcast, ich habe damit ja eigentlich gar keine Berührungspunkte. Also ich war zum Glück in meinem Leben nie weiter als an dem Punkt, dass ich einen Schwangerschaftstest in der Hand hielt und dachte, bitte, lieber Gott, nicht mit dem Typen, bitte nicht mit dem. Weiter ging es Gott sei Dank nicht. Aber wenn ich dann so näher drüber nachdenke und wenn man auch schaut, was jetzt, wie weitreichend diese Verbote sind, zum Beispiel in den USA, muss ich sagen, nee, da bin ich nicht raus. Ich war in meinem Leben fünfmal schwanger. Ich habe drei lebende Kinder. Ich hatte zwei Fehlgeburten und eine dieser Fehlgeburten wurde auch mit Zytotec unterstützt. Und das würde in den USA schon als Abtreibung gelten. Also ich habe eine Tablette hinter, ich habe angefangen zu bluten und dann habe ich eine Tablette bekommen, um sicherzustellen, dass wirklich alles gut abgeht. Es hat mich null belastet. Die Fehlgeburt hat mich natürlich viel stärker belastet. Aber ich war sozusagen so halb in diesem Prozess. Kann ich das so zumindest ein Stück weit nachvollziehen, was da passiert, wenn man medikamentös abtreiben kann und darf? Und insofern ist es ein Thema, das jede Frau betrifft. Ich habe zwei Töchter und mein erster Berührungspunkt mit meiner Teenie-Tochter war tatsächlich so ein Workshop, den die in der Schule gemacht haben. Und da wurde denen auch wirklich diese Geschichte von der sofortigen Beseelung direkt mitgegeben. Und da habe ich mich auch tierisch aufgeregt und bin von A bis Z gelaufen. Das ist hier angeboten. Da geht es eigentlich darum, dass man ein positives Gefühl zu seiner Periode bekommt, zur Regelblutung. Und dann wird einem das so erklärt. Und dann wird da so aus Pannesamt ein Uterus und Eierstöcke gelegt und die sind ganz kuschelig. Und dann, wenn man in der fruchtbaren Phase ist, dann ist der Zervixschleim positiv, da werden dann Bonbons hingelegt, dann kann man sich ein Bonbon nehmen und dann hat man Eizellen und jeder darf einem Spermium einen Namen geben und manche sind Jungs und manche sind Mädchen und nur ein Spermium schafft's und dann so, wow, es wird Adrian heißen und dann freuen sich alle und dann kam aber der Moment, wo ich gesagt habe, sorry. Die haben uns das beim Elternabend erklärt und ich gesagt, nein, das finde ich nicht in Ordnung. Erstens wird davon ausgegangen, dass jede Eizelle irgendwie zum Erfolg führt. Ich finde, das ist schon mal sehr irreführend, vor allem weil Fehlgeburten zum Leben dazugehören. Das wird einem aber schon mal gar nicht mitgegeben. Und zweitens, jetzt kommt der Knaller. Also die befruchtete Eizelle wandert dann in die Gebärmutter, in den Uterus und dann schreibt die Eizelle bei der Einnistung einen Brief an die Mama. Und da ist ein kleines Baby vorne drauf. Und dann machst du die Karte auf und dann steht, Hallo Mama, ich bin da. Ich bin immer noch ein bisschen emotional, wenn ich dran denke, weil ich war hochschwanger. Und ich fand es trotzdem so unfassbar beschissen, den Kindern sowas zu erzählen. Denn das ist genau das, was du gerade erzählt hast. Selbst Ärztinnen und Ärzte sind nicht frei davon, genau diesen wirklich frauenfeindlichen Scheiß in ihrem Kopf mit sich zu tragen. Irgendwo in deinem Kopf, irgendwo in ihren Köpfen haben all diese Mädchen jetzt für immer diesen kleinen Liebesbrief, den die Mama bekommt. Hallo Mama, ich bin da.
Oh ja, das
Aber in wie vielen Fällen wird ein Mädchen einen Scheiß-Liebesbrief aus ihrem Uterus bekommen, auf dem steht, Scheiße, das ist definitiv nicht der Plan gewesen. Das ist der absolut schlechteste Zeitpunkt. Es gibt gerade eine Million Gründe und ich bin mir ganz sicher, dass ich diesen Brief nicht bekommen will.
ja. Ey, krass, also das, was du sagst mit dem Religionsunterricht, das ist wahrscheinlich tatsächlich weiter verbreitet, als man so denken würde. Also ich hatte auch so Interviews durchgeführt mit Ärztinnen und Medizinstudierenden vor ein paar Jahren, und da meinte auch eine Gynäkologin, die keine Abbrüche durchführt, die schon von sich aus, die hat es sehr reflektiert und gemeint, also ich stehe total hinter diesem Recht von Frauen, und sie war auch so Feministin, aber sie meinte, ich bin einfach so katholisch sozialisiert und eigentlich das Einzige von der Schule bis zu meiner fachärztlichen gynäkologischen Prüfung, wo jemals über dieses Thema Abtreibung geredet wurde, war mein Religionsunterricht an meiner Schule. Das war eine katholische Schule und das wurde auf eine sehr grausame und abschreckende Weise damals transportiert, die uns sehr geprägt hat, hat sie gesagt, wortwörtlich. Und ja, das, also ich finde das ja wirklich krass, genau, weil wenn man eben ein Kind ist, das prägt einen sehr, und das wird eben auch auf häufig eben auf so eine emotionale, berührende Weise ja präsentiert, so wie auch jetzt in deinem Beispiel eben mit dem Brief. Und genau, und dazu kommt dann eben noch, wenn man Ärztin wird oder Gynäkologin wird, dass also häufig dann in der Aus- und Weiterbildung das Thema eben sehr tabuisiert ist und dort eben nicht besprochen wird, und dann sich eben diese Bilder ja immer weitertragen und dem auch nichts entgegengesetzt wird. Ja, das finde ich auf jeden Fall gefährlich. Und da ist die Sexualaufklärung an Schulen ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, wo wir ansetzen müssen. Und was man ja auch in den USA sieht, dass genau dort eben auch ja so rechte und autoritäre Kräfte ansetzen wollen, dass sie schon quasi früh Kinder beeinflussen wollen und emotionalisieren wollen für ihre Zwecke.
Oder eben auch wieder diese Blackbox installieren wollen. Also wir möchten auf keinen Fall, dass ihr mit unseren Kindern über Sex sprecht. Das ist übrigens das größte Vorurteil gewesen gegenüber diesem Kurs. Deshalb saßen auch viele Menschen mit unterschiedlichen religiösen Background in diesem Elternabend, weil die große Angst hatten, dass über Sexualität gesprochen wird. Es wurde nur über Sexualorgane gesprochen. Entwarnung.
Ja, genau, die sogenannte frühkindliche Frühsexualisierung, genau.
Ja. Dann wären
Ja.
wir wieder in der Zeit, wo Kinder sich die Bravo kaufen müssen, um irgendwie raus oder zu googeln müssen und dann schreckliche Pornos schauen, um zu schauen, was vielleicht
Ja.
Sex sein könnte.
Ja.
Aber lass uns noch mal darauf zurückkommen. Also wenn ich Medizin studiere, dann mache ich ja erst so ein Grundstudium, ne, so generale, da, wo ich alles Mögliche lerne über Medizin und Gesundheit. Und dann spezialisiert man sich ja. Und wenn man dann sich für Gynäkologie spezialisiert, ich habe gedacht, ich falle vom Stuhl, dann bekommt man nicht mal gelehrt, wie eine Abtreibung funktionieren kann. Also auch das nicht nur tabuisiert, sondern exkludiert aus dem ganzen Lehrplan für angehende GynäkologInnen. Das ist doch verrückt. Das kann doch nicht sein. Du schreibst in einem Buch, das ist einer der häufigsten oder der häufigste medizinische Eingriff in der Gynäkologie. Und also der Großteil, fast alle, also so ziemlich alle, eigentlich alle, kriegen nicht vermittelt, wie eine Abtreibung funktioniert, wie man das macht, wie man das übt und was für Möglichkeiten es gibt. Und das ja auf verschiedenen Ebenen. Das kann doch nicht sein.
Ja, also genau, ich ordne es nochmal ein bisschen ein, weil genau, es ist nicht so, dass jetzt niemand es lernt. Das wäre tatsächlich ein Riesenproblem, dann hätten wir ja niemanden mehr, die Abbrüche durchführen können. Aber also genau wie du sagst, man hat ja erst das Medizinstudium, wo es darum geht, so alle von allen Fachrichtungen so ein bisschen was mitzubekommen und es in der Theorie zu lernen. Und da gehört eigentlich auch schon der Schwangerschaftsabbruch mit rein, weil alle Ärztinnen, egal welche Fachrichtung sie später machen, werden ja mit ungewollt schwangeren Menschen in Kontakt kommen und sollten wissen, was jetzt da die möglichen Behandlungen sind und sollten so grundsätzlich darüber aufklären können, über die beiden Methoden, also die medikamentöse und die operative Methode. Und da ist eben das Problem genau, dass an vielen Unis gar nicht erwähnt wird oder wenn dann nur so ganz am Rande, so war es bei mir in Berlin damals auch in der Charité, dass es wirklich nur eigentlich in so einem Seminar, wo es dann eher um also Medizinrecht oder Medizinethik geht, mal so ganz am Rande erwähnt wird, aber überhaupt nicht als medizinischer Eingriff so im Fach Gynäkologie. Und dann später eben, genau, das ist dann die Spezialisierung zur Gynäkologin, da geht man dann eben an ein Krankenhaus und normalerweise lernt man dort eben alle Eingriffe auch praktisch durchzuführen. Und beim Schwangerschaftsabbruch haben wir aber diese besondere Situation, dass er nicht in der Weiterbildungsordnung drinsteht, dass es kein Pflichtbestandteil der Weiterbildung ist und dass Ärztinnen die Durchführung ja auch eben verweigern können. Und deswegen gibt es einige Kliniken, also viele Kliniken, die eben grundsätzlich keine Abbrüche durchführen, wo eben der Chef oder die Chefin dagegen ist und sagt, das machen wir hier nicht, oder wo der Träger katholisch ist und das dem gesamten Team eben untersagt. Und wenn ich dorthin gehe als Assistenzärztin und dort zur Gynäkologin eben ausgebildet werde, dann komme ich nie mit diesem Thema in Kontakt. Ich kann dann Gynäkologin werden, ohne überhaupt nur je einen Schwangerschaftsabbruch mit angesehen zu haben. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil wir wissen eben, dass ja, je mehr das eigentlich so in der Weiterbildung auch vorkommt, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich später selber auch Abbrüche anbiete. Ist ja ganz klar, irgendwie, wenn ich nie das als Teil meines Fachs kennengelernt habe, keine Vorbilder getroffen habe, die ich irgendwie, wo ich sehe, ah ja, cool, das gehört zu meinem Fach dazu, das machen Leute, dann komme ich danach, wenn ich mich zum Beispiel in der Praxis niederlasse als Gynäkologin, komme ich wahrscheinlich nicht auf die Idee, mir das anzueignen und zu sagen, jetzt mache ich aber Abbrüche, wenn ich das nie so kennengelernt habe, weil ja einfach sehr viele Gründe dagegen sprechen. Also es ist ja einfach immer noch sehr stigmatisiert. Es steht im Strafgesetzbuch, was wir sonst in der Medizin gar nicht kennen. Es gibt Abtreibungsgegnerinnen vor Praxen. Genau, es ist sehr reguliert, es ist sehr bürokratisch mit den Medikamenten. Also diese Medikamente, das Zytotec, was du beschrieben hast für die Fehlgeburt, das ist ja eben, das sind dieselben Medikamente, die wir auch für den Schwangerschaftsabbruch benötigen. Und da ist der Zugang unglaublich schwierig in Deutschland für beide Medikamente. Es sind ja zwei verschiedene, die man braucht. Das ist überreguliert und für Praxen großer Aufwand, die überhaupt zu bestellen. Das heißt, ja, es gibt einfach sehr viele Gründe, warum man sagt, ich mache keine Abbrüche und es ist ja eben auch sehr akzeptiert in der Gynäkologie. Also niemand fordert es so richtig ein.
Ich fand es in deinem Buch sehr gut hergeleitet, vor allem in den verschiedenen Kapiteln, die du hast, wo man nochmal die verschiedenen Ebenen, die du gerade auch angesprochen hast, nochmal genauer anschaut. Also da sind ja verschiedene Ebenen von Ungerechtigkeit. Und das macht es, also wenn man dein Buch liest, dann wird man am Ende denkt man so, was zum Henker? Ja, das kann doch nicht sein. Also man steigt meistens in das Thema ein, dass man sagt, was? Das steht im Strafgesetzbuch? Das ist gesetzlich verboten? Die können, also das Gesetz kann eingreifen in meinen Bauch. Schon mal schräg, okay. Das erklärst du auch ganz ausführlich, wie es dazu kam, auch rechtlich und geschichtlich. Da müssen wir nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber was du gerade schon gesagt hast, das sind ja nochmal verschiedene Aspekte. Erstens mal diese Gewissensverweigerung, die in Deutschland ganz besonders ist. Und auch zum Beispiel der Zugang zu diesen Medikamenten, die schwer zu kriegen sind. Und auch, dass man eben nicht einfach die Medikamente mit nach Hause nimmt und sagt, pass mal auf, du bist früh genug, du hast es irgendwie geschafft, all diese Fristenregeln und Beratungsgespräche und Wartetage und alles einzuhalten und du bist ganz früh dran. Das ist super. Du kannst jetzt einfach diese zwei, drei Tabletten mit nach Hause nehmen und dann kommst du in der Woche wieder, dann machen wir einen Ultraschall und dann ist alles gut. Sondern man muss in der Praxis sitzen bleiben und muss unter Beaufsichtigung diese Tabletten nehmen. Das ist unfassbar. Also,
Ja, das ist
während
wirklich,
das ist prädestiniert für einen telemedizinischen Eingriff, ja. Deshalb gibt es ja auch jetzt diese Organisationen, die diese Briefchen verschicken und sagen, okay, pass auf, wir versorgen dich mit dem, was du brauchst, denn deine Entscheidung steht ja. Wir wissen, dass deine Entscheidung steht und wir unterstützen dich jetzt darin, möglichst schnell für dich diesen Weg zu gehen. Aber nein, in Deutschland muss man in der Praxis sitzen bleiben und warten.
Genau, und das behindert eben, dass man selber sich einteilen kann, wann man eigentlich diese Blutung haben möchte. Weil wenn man die erste Tablette eben unter ärztlicher Aufsicht nehmen muss, was wir wirklich sonst in der Medizin nicht haben, und es ist kein gefährliches Medikament, also es gibt keinen medizinischen Grund dafür, ne? Der Grund ist Misstrauen gegenüber schwangeren Menschen, weil man denkt, okay, wenn ich dir das jetzt mitgebe, du könntest das ja vielleicht irgendwo illegal weiter verticken. Also das ist die Überlegung dahinter. Aber genau, es ist behindert eben eine flexible Einnahme. Also ich kann dann nicht sagen, ich nehme die Tablette jetzt mit und nehme das aber erst übermorgen, weil ich vielleicht nur dann am Wochenende einen Babysitter habe für meine anderen Kinder und dann eben die Blutung haben möchte gerne, sondern ich muss dann eben, ich muss das dann, je nachdem, wann die Praxis gerade mir den Termin gibt, quasi einrichten. Und das ist wirklich, ja, nicht medizinisch gerechtfertigt. Und was du sagst eben mit den internationalen Organisationen, die diese Pillen verschicken, das ist wirklich etwas, was uns wahrscheinlich noch mehr beschäftigen wird in Zukunft. Also in Ländern, wo der Zugang schwieriger wird, ist das wirklich eine Errungenschaft, muss man sagen. Es ist zwar für die betroffenen Personen ein Risiko auf eine Art, weil sie natürlich außerhalb des legalen Rahmens, außerhalb des Gesundheitssystems diese Pillen bestellen und damit auch ein gewisses Risiko eingehen. Aber medizinisch gesehen ist das genauso sicher, wie wenn man das in der Praxis macht, wenn man vorher eben einmal eine Aufklärung bekommen hat und das bieten diese Organisationen auch. Und wenn man im Notfall, wenn es eine Komplikation gibt, Zugang zu einer Einrichtung hat, dann ist das, da gibt es viele Studien zu, ist dieser telemedizinischer Abbruch oder self-managed abortion eben genauso sicher. Und deswegen muss man echt sagen, diese Abtreibungspille, die es ja noch gar nicht so lange gibt, das hat im Grunde die Art, wie wir über unseren Körper selber entscheiden können, sehr stark revolutioniert eigentlich.
Vor allem, ich finde interessant, da die Graubereiche, die sind da so interessant, finde ich. Also vielleicht mal kurz zur Erklärung. Wie funktioniert ein medikamentöser Abbruch? Ich nehme eine Tablette, wenn ich das richtig verstanden habe. Die stoppt das Schwangerschaftshormon, das Progesteron, stark produziert wird. Das braucht die Eizelle, um sich gut einzunisten. Alle, die wie ich schon eine künstliche Befruchtung hinter sich haben, sind Pros. Also, da wird nichts zerhäckselt, sondern es ist wirklich nur ein Medikament, das verhindert, was genau die Frau auch möchte, dass sich überhaupt diese Eizelle einnisten kann. Das ist das, was bei jeder Fehlgeburt passiert. Das ist im Prinzip gar nichts Schlimmes, Dramatisches, Schmerzhaftes, sondern wirklich nur ein Rezeptorblocker sozusagen. Und die zweite Tablette, die zum Beispiel unter dem Namen Zytotec zu be bekommen ist, du schreibst im Buch, das heißt irgendwie anders unter Medizinern.
Misoprostol ist der Wirkstoff, ja.
Genau, die verhindert praktisch, die sorgt dann dafür, dass die Blutung einsetzt. Also so wie wenn man eine Regelblutung bekommt, dass dann praktisch die Gebärmutterschleimhaut abgebaut wird und eine Blutung einsetzt und die Sache damit geregelt ist. Der Drops ist gelutscht. Im Prinzip ist es eine Extended Version von der Pille danach.
Genau, also es verhindert im Grunde, dass sich die Schwangerschaft weiterentwickeln kann und dass es zu einer ja, Ausstoßung kommt. Und die Blutung ist ähnlich wie eine Regelblutung, kann aber auch mal ein bisschen stärker sein als eine gewöhnliche Regelblutung. Also man kann es gut vergleichen eigentlich mit einer Blutung wie bei einer Fehlgeburt, wo vielleicht mal ein bisschen mehr Blut ist, ein bisschen mehr so Koagel, also so das genau geronnenes Blut, so ein bisschen Gewebe von der Gebärmutterschleimhaut so und aber das, also was am Ende der Embryo, den sieht man meistens eben nicht mit bloßem Auge, sondern was man sieht, ist eben so eine Fruchtblase, das ist so ein schwammiges weißliches Gewebe, das kann man manchmal dann eben sehen. Aber genau, ansonsten unterscheidet es sich nicht so viel von der Regelblutung. Ja.
Das heißt, im Prinzip ist das müsste doch unser Ziel sein. Die allermeisten Abtreibungen passieren ja auch sehr früh. In der Regel ist es ja so, eine Frau, die weiß, sie möchte kein Kind haben, die macht den Test und sagt, shit. Und es ist in den ersten Wochen, ja. Im Zweifel, wenn die eigene Regelblutung, die natürliche, ausbleibt. Und da wäre es doch eigentlich ideal, diesen Frauen die Verantwortung zu übertragen und nicht dem Gesetzgeber, sondern diesen Frauen, die wissen, was sie möchten, die Verantwortung zu übertragen und zu sagen, so wie es früher in der DDR war, was du auch noch mal genau erklärst im Buch, bis zur 12. Woche, ohne Angabe von Gründen, kann die Frau ohne Beratung, ohne Ladidudi, kann die Frau abtreiben. Und da kann man ja immer noch als Gynäkologin sagen, möchtest du ein Beratungsgespräch? Hast du das Gefühl, dass du unsicher bist? Möchtest du vielleicht deine Optionen kennen? Würdest du gerne irgendwann ein Kind haben und fragst dich, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist? Dann gibt's Beratungsangebote, sehr gerne. Aber dann, wenn nicht, dann möchte ich doch am liebsten bei meiner Ärztin, die mich kennt, seitdem ich irgendwie das Gefühl habe, ich möchte Vorsorgeuntersuchungen machen, bei der möchte ich gerne das Gespräch haben, was meine Optionen sind, und dann möchte ich, dass die mir zwei kleine Pakete mit nach Hause gibt oder ein Rezept und sagt, hier, es gibt eine App von Doctors for Choice, und wenn was ist, dann rufen Sie an, wir haben vielleicht noch eine Spezialnummer. Oder im Krankenhaus gibt es eine Spezialnummer, wie toll wäre das? Aber nein, da kommt die nächste Unsicherheit. Es ist nicht so, dass man so wie wenn man schwanger ist, im Kreißsaal anrufen kann und sagen kann, ich habe dies, das, Ananas, was muss ich jetzt tun? Sondern im Krankenhaus ist es so, dass wenn Komplikationen eintreten würden, steht auch im Buch, dann schau bitte, in welches Krankenhaus du fährst. Denn wenn du in ein katholisches Krankenhaus fährst, kann es sein, dass die dich nicht behandeln.
Ja, das sind
In
Fälle,
Deutschland.
die wir hören. Ja, das ist
In
wirklich
2025.
ja,
In Deutschland.
öffentlich finanzierte Kliniken, ne? Katholische Kliniken sind von öffentlichen Geldern finanziert. Das ist echt krass. Genau, so habe ich das gelernt damals bei Christina Hennel, wo ich Abbrüche gelernt habe. Die hat mir gesagt, wenn nach einem medikamentösen Abbruch sagt den Patientinnen, dass wenn sie Komplikationen haben, eine sehr starke Blutung haben und in eine Klinik gehen müssen, dann geht nicht in eine katholische Klinik, weil die zum Teil nicht mal die Komplikationen nach einem Abbruch behandeln. Ja.
Da wären wir wieder bei dem, was ich vorhin angesprochen habe. Es gibt dieses Recht in Deutschland von ÄrztInnen, die sogenannte Gewissensverweigerung, dass also ich sagen kann, und es ist ja durchaus auch ein Stück weit legitim, aufgrund meiner persönlichen, zum Beispiel Prägung, religiöser Prägung, möchte ich, kann ich das nicht machen. Oder zum Beispiel, weil ich selber 5 Jahre unerfüllten Kinderwunsch hatte und die ganze Zeit von Blastozyten geträumt habe, ist es für mich schwierig. Auch das könnte ich zum Beispiel sehr gut
Ja,
verstehen.
das ist tatsächlich häufig so, ja. Das habe ich, oder ich habe das schon mitbekommen bei Kolleginnen, die selber einen unerfüllten Kinderwunsch haben, dass es denen manchmal schwieriger fällt, einen Abbruch durchzuführen. Und das kann ich tatsächlich auch gut verstehen, ja.
Ja, weil, wie gesagt, wenn man sich mit Blastozyten und den ganzen Sachen beschäftigt hat, dann ist es noch mal ein anderes. Dann hat eine Blastozyte einen anderen Status im persönlichen Leben als bei anderen Menschen bestimmt.
Ja.
Das kann ich gut verstehen. Aber jetzt ist es so, dass wenn deshalb ist es so schwierig in Kliniken Abbrüche anzubieten, habe ich gelesen in deinem Buch. Wenn eine Person im ganzen Team sagt, das kann ich nicht, dann ist der Termin gestorben.
Ja, weil im Krankenhaus, genau, hat man ja eben so Schichtpläne und dieses Recht, den Eingriff zu verweigern oder daran mitzuwirken, gilt ja nicht nur für die Ärztin, sondern es gilt auch für das OP-Personal, für die Anästhesistin, die die zugehörige Narkose macht und so weiter. Und das heißt, im Schichtplan, wenn dann eine aus dem Team sagt, ich mache jetzt aber nicht mit, dann kann das halt dazu führen, dass dieser Eingriff nicht durchgeführt wird und die Person, die halt gerade zu diesem Zeitpunkt in das Krankenhaus geht, dann halt nicht versorgt werden kann. Also es macht das halt, also es gefährdet so ein bisschen diese dauerhafte Betreuungsmöglichkeit im Krankenhaus, genau. Und was ich halt bei diesem, also Recht auf Verweigerung, ich finde auch, das kann bestehen bleiben, wenn der Zugang gesichert ist. Also ich finde, das muss Vorrang haben, dass wir überall einen guten, flächendeckenden Zugang haben. Also in Berlin wo wir einfach sehr viele Praxen haben, die Abbrüche durchführen, auch Krankenhäuser. Da macht es nichts, wenn eine oder zwei oder drei sagen, ich möchte mich daran jetzt nicht beteiligen. Aber in Niederbayern zum Beispiel, da sieht die Situation ganz anders aus. Da gibt es einfach eigentlich nur eine einzige Praxis, die medikamentöse Abbrüche anbietet für 1,2 Millionen EinwohnerInnen. Und es ist eine Hausärztin, die ist auch bei uns, Margit Kolmer, die ist im Beirat von Doctors for Choice. Und dann haben wir natürlich eine andere Situation. Und dann gefährdet dieses Weigerungsrecht eben schon auch den Zugang, wenn es so unreguliert wie in Deutschland ist. Weil, und das sagt auch die UN und das sind auch die internationalen Empfehlungen, ja, Verweigerung aus gewissen Gründen ist okay, aber es muss Regeln geben. Eine Ärztin, die es selber nicht macht, muss zumindest sachlich darüber aufklären, über alle Optionen. Sie muss die Voruntersuchungen gewährleisten, also muss die Schwangerschaftsfeststellung machen, in welcher Woche ist die Patientin, und sie muss sie weiterverweisen an eine Stelle, wo der Abbruch dann durchgeführt wird. Also sie darf den Eingriff nicht verzögern. Und das haben wir in Deutschland aber nicht. Wir haben gar keine Vorgaben und wir haben auch keine. Also man muss sich nicht dafür melden, man muss nicht sagen, ja, ich möchte mich verweigern. Es gibt, also die Ärztekammer sammelt das nicht. Das heißt, wir wissen gar nicht das genaue Ausmaß. In Italien wird es erfasst, da wissen wir es. Und da verweigern sich tatsächlich 60% der Gynäkologinnen, also ein großer Teil. Und deswegen ist dort eben auch die Versorgung in einigen Regionen ziemlich schlecht.
Dass wir das nochmal zusammenfassen und damit alle auch zu Hause an den Empfangsgeräten nochmal ihre Wut ein bisschen kultivieren können. Das ist nicht eine Regelung gerade, die wir haben, die gut ist. Es ist nicht alles geregelt durch diese Fristenregelung, wie es gerade ist. Das wird uns ja immer weiß gemacht von allen möglichen Seiten. Das funktioniert doch. Das ist doch alles schön. Wir haben jetzt schon die Rolle rückwärts. Wir haben jetzt schon wieder Menschen, die nach Holland fahren. Es ist, als wären wir wieder in den 60ern. Es gibt jetzt wieder Menschen, die nach Holland fahren und dort Hilfe suchen, weil sie hier keine Hilfe bekommen, weil die Fristen streng sind, weil ÄrztInnen eigene Fristen setzen dürfen, weil sie sagen können, ich mach's aber nur bis zur 10 plus 3 und danach mache ich's nicht. Wir haben hier wirklich eine große Bildungslücke, habe ich das Gefühl. Und ich habe das Gefühl, wir haben auch eine Wüste von, also sonst haben wir alles überreguliert, aber hier fehlen ein paar Leitplanken, die Sicherheit geben. Und nochmal, das ist der häufigste medizinische Eingriff in der Gynäkologie. Das ist wie Blinddarm entfernen. Das passiert praktisch dauernd. Wie viele Schwangerschaftsabbrüche gibt es so am Tag? Ungefähr im Schnitt?
Ich glaube 280. Also es sind 100.000 pro Jahr, wenn ich das so richtig im Kopf habe, durch die Tage des Jahres gerechnet, sind ungefähr 280 pro Tag.
Und
Also genau, es ist mitten in unserem Leben, ne? Wir alle kennen Menschen, die Abbrüche hatten, aber häufig wissen wir es einfach nicht, weil nicht immer darüber geredet wird und es so tabuisiert ist immer noch, dass dieser Eindruck entsteht, dass es gar nicht so viele Menschen betrifft. Und das ist natürlich irgendwo ein Teufelskreis, ne? Wenn niemand drüber spricht, dann erhält sich das aufrecht und dann erlebe ich auch oft, dass Patientinnen selber sich also schlecht fühlen und denken, sie sind die Einzigen, denen das passiert und dann auch nicht darüber reden. Und so erhält sich das eben aufrecht, dieses Tabu. Und dabei, genau, betrifft es jede siebte bis achte Frau im Laufe ihres Lebens. Und genau, es sind oft dieselben Frauen, die dann eine Fehlgeburt haben, später vielleicht einen Schwangerschaftsabbruch, später dann noch zwei Kinder bekommen oder andersrum. Also es passiert alles im selben Leben. Und trotzdem erleben viele, dass sie eben von ihrer Gynäkologin, wie du es ja am Anfang schon gesagt hattest, viele wünschen sich eigentlich zu ihrer Gynäkologin zu gehen. Aber häufig erlebt man das dann eben, dass man dort zwar schon immer ist, zur Vorsorge, vielleicht die Gynäkologin schon die eigene Schwangerschaft mitbegleitet hat, die letzte. Und dann jetzt aber, wenn ich einen Schwangerschaftsabbruch möchte, sagt, nee, das mache ich nicht, da müssen sie woanders hingehen. Und ich dann quasi neu schauen muss, zu wem ich gehe und dann häufig eben auch zu einer Ärztin gehen muss, die ich gar nicht kenne. Also das ist auch eben besonders bei diesem Eingriff. Das haben wir bei anderen gynäkologischen Routine-Eingriffen so nicht.
Ja, die allermeisten Abtreibungen passieren ganz am Anfang oder würden gerne ganz, ganz, ganz am Anfang passieren. Und jede von uns hat sicherlich die Freundin, die genau die Probleme hatte mit dem Beratungstermin, mit den Fristen, mit schnell, schnell. Jetzt, und dann ist es ja nicht so, als hätten wir irgendwie so ein Leisure Life, wo wir die ganze Zeit irgendwie Termine machen können. Vielleicht hat man schon ein Kind oder zwei, dann hat man noch einen Job, dann muss man irgendwie schauen, dass man das dazwischen quetscht, dass man diesen Termin und diesen Termin und diesen Termin auch noch irgendwo reinquetscht und das alles innerhalb von wenigen Wochen, Tagen, in denen das alles passieren muss. Das ist nicht einfach. Und die Bevormundung ist so groß, aber da hört die Ungerechtigkeit noch lange nicht auf, Leute. Ich könnte hier Ungerechtigkeiten erzählen. Am Fließband aus diesem Buch. Aber wenn man sich dann noch tiefer einliest, natürlich geht es nicht nur darum, dass die ungeborenen Kinder hier geschützt werden sollen. Eigentlich müsste sich dieses Recht ausweiten auf die Kinder, die da sind, ja? 9 Monate lang wird da irgendwie ein Riesenbohai gemacht und danach interessiert es keinen mehr. Da brauchen wir gar nicht anfangen. Aber jetzt sprechen wir hier von hochprivilegierten, weißhäutigen, vielleicht cis-heterosexuellen Menschen, denen es schon schwer fällt, in diesen Prozess einzutreten. Aber wenn ich nicht weiß bin, wenn ich nicht cis-bio-deutsch bin, wenn ich vielleicht einen Fluchthintergrund habe, wenn ich vielleicht eine traumatische Erfahrung habe, wenn ich gewaltbetroffen bin, wenn ich armutsbetroffen bin, das stapelt sich ja. Also, du kannst es endlos kombinieren und die Ungerechtigkeit wächst ins Unermessliche. Und da habe ich wirklich gedacht, ich drehe durch.
Ja, das war mir auch ganz wichtig, dass ich das in dem Buch immer mitdenke. Eben genau, es, wie du sagst, es macht eben einfach einen großen Unterschied, ob ich mehrfache Diskriminierung erleide oder nicht und ob ich Deutsch spreche oder nicht, weil jeder einzelne dieser Hürden, jeder einzelne dieser Termine ist eben ja viel schwieriger zu überwinden, wenn ich von diesen zusätzlichen Barrieren betroffen bin. Also zum Beispiel mir für jeden dieser Termine eine Dolmetscherin organisieren muss. Häufig muss man das ja selber dann organisieren. Es ist ja nicht so, dass die Gesundheitseinrichtungen das stellen. Und dann ist es ja noch ein Thema, was eben so stark stigmatisiert ist, dass viele nicht in ihrem Umfeld darüber sprechen können, nicht um Hilfe fragen können. Und das macht es eben dann nochmal schwieriger. Genau. Und das Problem ist ja eben auch, was wir hier haben, es ist nicht nur im Strafgesetzbuch, es ist nicht nur rechtswidrig, obwohl ich die Pflichtberatung durchgeführt habe, ist es ja immer noch rechtswidrig, sondern weil es rechtswidrig ist, kann es auch nicht von den Krankenkassen bezahlt werden. Das heißt, genau wie du sagst, für Menschen, die nicht so viel Geld haben, die müssen den Eingriff selber bezahlen, beziehungsweise wenn sie unter einer bestimmten Einkommensgrenze liegen, dann können sie eine Kostenübernahme dafür beantragen. Aber auch das ist wieder ein weiterer Termin, der eben nur Menschen betrifft, die weniger Geld haben. Und es verzögert wiederum den Eingriff für diese Menschen. Und wenn man ganz knapp über dieser Einkommensgrenze liegt, die ist irgendwie bei 1.444 Euro Einkommen, wenn man jetzt keine Kinder hat, ne, wenn ich dann irgendwie 1 Euro mehr verdiene, dann muss ich halt komplett den Eingriff selber zahlen. Das kostet mehrere hundert Euro. Und ich habe immer wieder erlebt, dass Menschen sich das dann zusammenleihen müssen, dass sie sich dann nicht mehr eine Verhütung leisten können. Also zum Beispiel kann man beim operativen Schwangerschaftsabbruch kann man eine Hormonspirale zum Beispiel, die kostet ja auch mehrere hundert Euro, kann man direkt mit einlegen, also Patientin dann einen zusätzlichen Eingriff erspart. Aber ich habe das dann häufig erlebt, dass die sagen, nee, ich habe jetzt schon 600 Euro hier für den Schwangerschaftsabbruch bezahlt, ich kann jetzt nicht nochmal 300 Euro für die Hormonspirale zahlen, so viel Geld habe ich jetzt einfach nicht. Und dann muss ich die nach Hause lassen ohne Hormonspirale. Und das ist einfach, also das ist so unsinnig. Ja, tut mir dann einfach immer so weh, weil Verhütung und Schwangerschaftsabbrüche einfach ganz klar eine Kassenleistung sein müssen. Das ist einfach eine unglaubliche Geschlechterungerechtigkeit ansonsten, weil zu einer Schwangerschaft tragen immer zwei Menschen bei und die finanziellen Kosten werden aber nur auf eine von beiden ausgelagert und das ist einfach ungerecht. Und es ist ja auch ganz klar, was die Empfehlungen dazu sind. Also, ne, das ist ja jetzt auch nichts, was wir beide uns jetzt hier überlegen, sondern was die Weltgesundheitsorganisation eben ganz klar empfiehlt. Also es gibt dazu klare Empfehlungen an Deutschland, dass wir Abbrüche legalisieren sollen, dass wir die Pflichtberatung durch ein Recht auf Beratung ersetzen sollen, dass wir diese verpflichtenden Wartezeiten, die in Deutschland jetzt bei 3 Tagen ist. In anderen Ländern sind es 7 Tage oder ein Tag. Also das ist völlig willkürlich. Dazu gibt es überhaupt keine Daten, dass das notwendig ist. Und viele, viele andere europäische Länder haben das auch mittlerweile abgeschafft, muss man sagen, in den letzten Jahren. Genau, und dass Abbrüche auch von den Krankenkassen übernommen werden sollen. Also das sind die Empfehlungen. Und Deutschland widersetzt sich diesen Empfehlungen und wurde dafür auch schon gerügt von der UN-Frauenrechtskonvention, weil wir uns dem widersetzen. Und Deutschland argumentiert dann oder die Regierung argumentiert dann eben immer mit dem, ja, mit dem Recht des ungeborenen Lebens, so ungefähr. Und das haben wir, es ist in Deutschland, es ist also ein sehr deutsches Problem, dass wir auch eben diese Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen haben aus den 70er und 90er Jahren, die einfach ein sehr katholisch geprägtes Urteil damals gefällt haben und die Selbstbestimmungsrechte der Schwangeren nicht ausreichend beachtet haben. Und wo ja auch eine Expertinnenkommission letztes Jahr gesagt hat, dass das heute nicht mehr tragbar ist, so wie das damals entschieden wurde. Also 1993 wurde tatsächlich gesagt, Frauen haben eine Austragungspflicht. So, und das gilt bis heute so. Und das ist einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und wir sind da im europäischen Vergleich, wenn man jetzt mal Polen rausnimmt, so in Westeuropa haben wir eine der strengsten Abtreibungsgesetze in Deutschland. Das ist vielen gar nicht bewusst. Und genau, und es ist umso ärgerlicher, dass eben diese Expertinnenkommission das so klar formuliert hat letztes Jahr, die ja von der Regierung eingesetzt wurde. Da waren ganz viele tolle Juristinnen drin, die sich das ganz genau angeschaut haben und die gesagt haben, es ist verfassungswidrig, wenn man den Schwangerschaftsabbruch in der Frühschwangerschaft, so wie in Deutschland, strafgesetzlich regelt und verbietet.
Ich lese auch gerne mal hier den Paragraph 219, Beratung der Schwangeren in einer Not- und Konfliktlage vor. Das hast du auch wörtlich in deinem Buch. Und wenn man das liest, dann merkt man erstmal, wir sind hier bei der Gebärpflicht. Ja? Warum? Weil die Kleinfamilie ist in Deutschland die kleinste stabile Einheit und die soll das System stabilisieren. Und da gehören Kinder dazu. Und dieser Artikel ist wirklich krass. Achtung, Zitat. Die Beratung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Sie hat sich von dem Bemühen leiten zu lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen und ihr Perspektiven für ein Leben mit dem Kind zu eröffnen. Sie soll ihr helfen, eine verantwortliche und gewissenhafte Entscheidung zu treffen. Dabei muss der Frau bewusst sein, dass das Ungeborene in jedem Stadium der Schwangerschaft auch ihr gegenüber ein eigenes Recht auf Leben hat und dass deshalb nach der Rechtsordnung ein Schwangerschaftsabbruch nur in Ausnahmesituationen in Betracht kommen kann, wenn der Frau durch das Austragen des Kindes eine Belastung erwächst, die so schwer und außergewöhnlich ist, dass sie die zumutbare Opfergrenze übersteigt. Opfergrenze.
Ja, es ist
Das
krass.
steht da.
Ja,
Das
es
steht in dem Gesetz. Leute,
steht. Ja,
in
dafür haben
dem
wir die
Gesetz steht
Beratung. Ja,
Opfergrenze.
es ist krass. Ich finde es auch so krass, ja. Genau, dafür ist die Beratung da. Die ist überhaupt gar nicht für die Schwangere gedacht, sondern die ist wirklich nur vom Start aus quasi nochmal ein Statement. Ich möchte dir noch einmal sagen, wie wichtig mir das ungeborene Leben ist und dass du das eigentlich austragen sollst. Und deswegen musst du jetzt hier zu dieser Pflichtberatung antanzen. Das ist echt unglaublich. Und ich meine, das Gute ist, das muss ich jetzt mal sagen, weil Pro Familia, das ist ja die größte Beratungsorganisation. Das ist eine ganz, ganz tolle Organisation, die sich selber für die Abschaffung der Pflichtberatung einsetzt, weil die Beraterinnen dort selber sagen, es macht überhaupt keinen Sinn, wenn hier eine Schwangere gezwungen wird, in diese Beratung zu kommen. Wir können da unserer Beratungstätigkeit gar nicht nachkommen, weil das widerspricht vollkommen einer offenen Beratungssituation, wenn die Patientin weiß, oder die Klientin weiß, sie ist am Ende davon abhängig, dass ich ihr diesen Beratungsschein gebe. Aber natürlich, wenn jetzt zum Beispiel sich hier bei uns die Regierungssituation ändert und die AfD an die Regierung kommt, dann kann die über diese Pflichtberatung ganz schön viel am Zugang verändern, wenn sie nämlich eben einfordert, dass die Beratung wirklich so geführt wird, wie es hier das Gesetz vorsieht, dann könnte sie auch zum Beispiel Pro Familia Gelder entziehen und könnte Beratungsstellen besser finanzieren, die voreingenommen beraten. Und davon haben wir ja eben auch einige. Also es gibt einige auch so ja, Beratungsstellen, die gar keine Scheine ausstellen, aber das nicht offen kommunizieren und eigentlich im Grunde so Frauen anlocken wollen, die einen Abbruch planen und davon abbringen wollen. Und dann manchmal erfahren dann Patientinnen erst am Ende, dass sie dort gar keinen Beratungsschein bekommen.
Und dann
Und
platzen halt auch die Fristen, ne? Also wenn ich davon ausgehe, ich habe jetzt den Termin, das ist alles getaktet, Leute, ja, ich muss hier 3 Tage und dann muss ich das, 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 das und dann habe ich den Termin und dann sitzt du in dem Termin und kriegst keinen Schein, dann bedeutet das, du brauchst einen neuen Termin. Und dann kann sein, dass die Wochen verstrichen sind. Und dann entscheidet ein Tag darüber. Zum Beispiel auch, wie du in der Einleitung schreibst, ob du zum Beispiel einen kostengünstigeren medikamentösen Eingriff machen kannst oder einen operativen. Es ist auch viel Information über die verschiedenen Arten von Abbrüchen in deinem Buch, aber lass uns noch mal die Rolle rückwärts machen. Opfer, wie war das? Opfergrenze. Wie weit kannst du dich aufopfern? Die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte, schreibst du auch, war das Teil der Eingeweide der Frau. Also alles, was sich in der Frau befindet, gehört zur Frau. Und erst mit dem Wort Fristenlösung geht man davon aus, dass eben eine Schwangerschaft nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt richtig ist, moralisch richtig ist. Und dann kam ein Mann, der entschieden hat, für alle Frauen, ein Mann, der auch zölibatär gelebt hat, hat entschieden, wie es läuft. Und zwar Papst Pius der IX. Hat entschieden, vor 150 Jahren im Jahr 1869, dass bereits die befruchtete Eizelle eine Seele hat. Und damit hat er natürlich alles ad absurdum geführt, was vorher war. Und das ist dieser eine Mann ist weltweit der Grund, warum frühe Abtreibungen jetzt so stigmatisiert werden, dass sie eben nicht als Gesundheitspflege und ja, als Abortion is Healthcare gesehen werden können, sondern dass wir alle mehr oder weniger, und davon kann sich wahrscheinlich niemand frei machen, irgendwo im Hinterkopf, egal wie aufgeklärt, doch irgendwo den Gedanken hat, na ja, aber also irgendwie ist das ja schon das Wunder des Lebens, oder? Und irgendwie sollte man es vielleicht doch auch schützen, irgendwie. Und die Frau selbst, die diese Pflicht dann hat, die gerät in den Hintergrund vor diesem göttlichen, von Gott ernannten Mann, ja, der das für uns entschieden hat.
Ja, das stimmt. Also genau in der längsten Zeit eigentlich unserer Geschichte war das auch das christliche Werteverständnis eben davon geprägt, dass es in der Frühschwangerschaft kein Verbrechen ist, sondern eine Privatangelegenheit, ob eine Schwangere einen Abbruch macht oder nicht. Und genau wie du sagst, eben Papst Pius hat es dann geändert und hat gesagt, nee, aber ab Befruchtung ist das jetzt hier eine schwere Sünde. Und dann 2 Jahre später, 1871, wurde das eben auch strafrechtlich quasi zementiert. Im damals dann neu gegründeten Deutschen Reich wurde dann eben dieser Paragraph 218 eingeführt. Das Verbot des Schwangerschaftsabbruchs wurde bei den Straftaten gegen das Leben eingeordnet, also direkt neben Mord und Totschlag. Und da steht es ja eben bis heute. Und genau, aber es spielen, also es war quasi. Es ist nichts intrinsisch Christliches, gegen Abbrüche zu sein. Dazu steht auch nichts in der Bibel, was das rechtfertigen würde. Das denke ich häufig eben, wenn die CDU zum Beispiel da mit dem Christlichen argumentiert oder eben, ja, manche KatholikInnen sind ja nicht alle. Es gibt ja auch Catholics for Choice, muss man sagen. Es gibt ja KatholikInnen, die selber sagen, wir sind da total dagegen, das so zu sehen. Wir sehen eigentlich viel eher in den christlichen Werten wie Fürsorge und Mitgefühl, die Verantwortung, dass wir eben Frauen, die das nicht wollen, das natürlich, die nicht dazu zwingen. Aber eben genau, viele oder einige Katholikinnen beziehen sich eben auf dieses Christliche und das ist eigentlich interessant, wenn man sich anschaut, dass das erst seit so kurzer Zeit wirklich im katholischen Werteverständnis überhaupt ja, so geframed wird. Genau. Und was aber auch, also was ich auch immer wichtig finde, noch Zu erwähnen ist, dass damals bei der Gründung des Deutschen Reiches eben auch sehr viel bevölkerungspolitische Überlegungen eine Rolle gespielt haben. Ne? Das ist immer bei Abtreibungsverboten so. Also zu der Zeit sind in vielen Ländern Abtreibungsverbote eingeführt worden. Und das kann man klar so nachlesen, auch in den historischen Quellen, dass es darum ging, die Bevölkerung zu erhalten. Also Deutschland hatte damals auch verlustreiche Kriege geführt, brauchte SoldatInnen, brauchte Arbeitskräfte. Und die Überlegung war eben, ja, wenn wir das verbieten, dann können wir den Bestand unserer Nation sichern. Und damit argumentieren ja auch heute wieder oder immer noch völkische Kräfte oder auch die AfD argumentiert eigentlich sehr offen damit, dass sie sagt, wenn hier abgetrieben wird, dann fehlen uns Ingenieure, dann fehlen uns Handwerker. Und häufig wird es dann auch jetzt gerade so bei der AfD mit einem ganz unangenehmen Rassismus gepaart. Also es geht darum, wer soll Kinder bekommen und wer nicht. Also es gilt nicht für alle gleich, sondern eben weiße AkademikerInnen so ungefähr sollen möglichst viele Kinder bekommen. Aber wenn Menschen eben nicht weiß sind oder nicht deutsch sind, dann gilt eigentlich eher das Gegenteil. Also dann sollen sie möglichst keine Kinder bekommen. Also das
Die
ist sehr
CDU müsste sich ja eigentlich
selektiv.
das DDR-Recht nochmal genau anschauen, oder? Die
Ja, das
DDR
müssen
hatte
wir, ja.
das, das hat ja leider die Wiedervereinigung nicht überlebt, denn da war es eigentlich sehr fortschrittlich, Abtreibung bis in den ersten 12 Wochen ohne Angabe von Gründen, ohne Zwangsberatung, niederschwellig zugänglich und sogar bezahlt vom Staat. Warum? Da wären wir jetzt wieder bei der aktuellen Diskussion. Mütter müssen mehr arbeiten. Und wenn ich mich für das dritte, gegen das dritte Kind jetzt entscheide, dann kann ich ja schneller wieder zurück in den Job. Also eigentlich ist es doch der totale Konjunkturmotor, wenn man Abtreibungen in den ersten 12 Wochen zugänglich macht. Leute, wir sollen doch mehr arbeiten. Wir sind doch so faul. Und wenn ich noch ein Kind kriege, dann wird es echt schwer. Das könnte doch ein tolles Argument sein.
Ja, nur genau, also ich finde es immer natürlich schwierig, wenn man eben so argumentiert mit so wirtschaftlichen
Ja, ich
Argumenten.
auch.
Aber ja, tatsächlich auch interessante Sichtweise, ja. Aber also mit der DDR, das ist tatsächlich schade, also dass diese Errungenschaft eigentlich so wenig bekannt ist und so häufig vergessen wird, weil das war tatsächlich für die Frauen aus dem Osten, war die Wiedervereinigung ein unglaublicher Rückschritt, also eine unglaubliche Rücknahme von ihren Rechten. Und das wird heute häufig vergessen, dass, also, dass wir eigentlich schon sehr viel Erfahrung haben mit einer sehr liberalen Fristenlösung. Ja.
Wenn du 5 Wünsche haben könntest, also es kommt eine kleine Fee und sagt, Alicia, du hast 5 Wünsche. Du musst sie aber zweckgebunden für Doctors for Choice benutzen. Was wären die 5 Hebel, schnelle Hebel, wo du sagen würdest, damit könnten wir jetzt richtig schnell viel verändern?
Also eine Sache wäre auf jeden Fall, die Medikamente zugänglich zu machen, beide Medikamente, also dass die über die Apotheken zugänglich sind, dass es keine Sondervertriebswege, sogenannte, gibt und dass das Zytotec eben wieder verfügbar wird in Apotheken, was erschwert wurde vor einigen Jahren. Das wäre ein ganz wichtiger Anfang. Dann die Legalisierung natürlich. Das ist ein großer Wunsch, aber wir waren ja kurz davor jetzt schon letztes, also dieses Jahr. Dann die Abschaffung der Pflichtberatung und der Pflichtwartezeit, die Übernahme durch die Krankenkassen. Oh Gott, zählt das alles als einzelne Wünsche oder?
Ja, wir sind jetzt
Oder
bei
sind
4.
vier? Okay. Ja, und vor allem, ich würde mir wirklich wünschen, dass die Desinformation und diese Mythen und diese Stigmatisierung abgebaut werden. Das ist nochmal ganz unabhängig von der Legalisierung, weil selbst wenn Abbrüche legalisiert werden, werden wir weiter in dieser Gesellschaft, also in der Gesellschaft, diese tief verankerten Vorurteile haben. Und da, wenn ich da einmal so schnippen könnte und quasi einmal so ein aufgeklärtes, sachliches und irgendwie auch empathisches Wissen in die Köpfe bekommen könnte, das wäre sehr schön, ja.
Gehört dazu auch, dass vor allem ÄrztInnen sich weiterbilden, also dass es vielleicht ein Pflichtbestandteil ist in der Ausbildung zur Gynäkologie oder in den Weiterbildungs Maßnahmen, die die durchlaufen. Weil ich muss es ja dann immer noch nicht machen, aber ich muss einmal mich damit beschäftigt haben. Und vielleicht, du sagst gerade evidenzbasiert, es geht ja um Fakten. Vielleicht habe ich mit diesen Fakten einfach nie Berührung gehabt.
Ja, absolut. Also ich denke gerade bei dem Thema, wo es eben so viele Mythen gibt und wo manche Leute noch aus dem Religionsunterricht irgendwie geprägt sind, gerade da sollte es pflichtmäßig im Medizinstudium einmal durchgesprochen werden. Und ich finde, da ist auch der richtige Ort, dass man in so Seminaren über die eigene Haltung diskutieren kann, sich da mal austauschen kann. Und dann in der Weiterbildung, wenn man an ein Krankenhaus geht, da sollte auf jeden Fall jedes Lehrkrankenhaus, das quasi die Berechtigung hat, Gynäkologin auszubilden, sollte dafür sorgen müssen, dass dort Abbrüche auch erlernt werden können. Wenn das Krankenhaus selber keine Abbrüche durchführt, dann müsste es in meinen Augen eine Rotation ermöglichen in eine andere Einrichtung, wo die Assistenzärztin das erlernen können. Das ist ganz wichtig. Und wir haben ja auch ganz, ganz viele Ärztinnen, die das wirklich gerne lernen wollen, also die Mitglieder bei Doctors for Choice werden und sehr motiviert sind und das ändern wollen, aber die einfach dann zum Teil nicht die Gelegenheit haben an ihren Krankenhäusern. Und ich finde, das ist ein großer Missstand. Und das ist auch in diesem Fall von Lippstadt, also vielleicht hat die eine oder andere davon gehört, das ist ja da haben zwei Krankenhäuser fusioniert, ein evangelisches und ein katholisches. Und der Chefarzt von dem evangelischen Haus hat sein Leben lang dort Abbrüche durchgeführt, hat es mit aufgebaut und darf jetzt aber nach der Fusion, sagt der katholische Arbeitgeber quasi, du darfst jetzt keine Abbrüche mehr durchführen hier. Und er klagt ja jetzt dagegen. Und das ist eben auch so ein Fall von einem Arzt, der und sein ganzes Team steht hinter ihm. Also das ist sehr berührend, finde ich. Der sagt, das ist total wichtig. Ich möchte das machen und ich möchte mir das nicht verbieten lassen. Und ich glaube, genau da haben wir eigentlich ganz viel Potenzial, weil es ist nicht so, dass alle Ärztinnen, die keine Abbrüche durchführen, da was dagegen hätten, sondern häufig werden sie auch daran gehindert durch die Strukturen.
Da ist Hoffnung, auch wenn es wieder mal einen Mann braucht. Immerhin ist der schön
Ja.
laut. Ich nehme alles, was ich kriegen kann, wenn es für die Sache zient. Aber es gibt ja noch eine andere Sache, die auch ein bisschen Hoffnung macht, die du im Buch beschreibst. Und zwar, dass auch HausärztInnen und Hebammen, dass es da auch Bestrebungen gibt, dass es Midwives for Choice gibt, dass auch Hebammen sagen, Leute, wir Uterus, Geburt, Kinder, Schwangerschaft, Hormone,
Kennen
wir sind drin im Thema. Wir könnten, also wenn medikamentöse Abbrüche wirklich, wenn die Usus sein dürften, so wie zum Glück jetzt die Pille danach, von der ja auch, hallo, frauenfeindliche Gesellschaft gesagt wurde, die nehmen die Frauen an wie Smarties.
Martin. Ja.
Mein Gott. Da könnte ja durchaus ein Netzwerk entstehen, wo niederschwellig, genau wie du gesagt hast, niederschwellig, leicht zugänglich. Es gibt diese zwei großen Hürden, das ist die Legalisierung und die Kostenübernahme. Und danach würden sich so viele Türen öffnen können. Und jetzt haben wir gerade aber diese netten Boomer-Ärzte und Ärztinnen, die irgendwie auf ihren Arzt sitzen bleiben, damit irgendwie noch diese Versorgung aufrechterhalten wird. Leute!
Ja, absolut, genau. Das mit den Hebammen und Hausärztinnen ist ganz wichtig. Habe ich auch im Buch ein eigenes Unterkapitel dazu, weil das ist eigentlich eine Perspektive, um die Versorgung zu verbessern. Das hören die gynäkologischen Verbände nicht so gerne. Die wollen das irgendwie nicht aus der Hand geben, obwohl sie selber auch nicht die Verantwortung dafür übernehmen. Aber wir sehen das in anderen Ländern, zum Beispiel Frankreich, dass dort eben Hebammen medikamentöse und sogar operative Abbrüche selbstständig durchführen. Und das ist auch was die WHO empfiehlt und wo sie sagt, das ist genauso sicher, wenn die dafür ausgebildet werden. Ist ja klar, irgendwo auch. Ist ja auch kein komplizierter Eingriff. Und wie du sagst, Hebammen kennen sich sehr gut damit aus, seit Jahrtausenden eigentlich. Und auch die Hausärztin, genau. Das ist wirklich in manchen Gegenden, in Bayern zum Beispiel, schon ein großer Rettungsanker. Und wir erleben die Hausärztin als sehr motiviert und sehr interessiert. Also auch an den Fortbildungen nehmen die teil. Und da gibt es viele, die auch so eine politische Motivation mitbringen. Vielleicht ein bisschen mehr sogar als bei den GynäkologInnen. Vielleicht ist die Gynäkologie eher ein bisschen konservativer insgesamt. Aber natürlich gibt es auch hier sehr viele sehr engagierte Kolleginnen.
Es gibt auch viele Challenges gerade. Jetzt kommen auch noch diese ganzen Wechseljahrsfrauen, die irgendwie beraten werden wollen. Puh, da muss man sich auch noch ins Thema einarbeiten. Da kann man nur hoffen, dass die schon das Buch von Sheila DeLisle gelesen haben und irgendwie Ahnung haben und sagen, schreibt bitte Progesteron auf, danke. Ach, es ist schwierig, es ist schwierig. Wenn nur einfach alle nur Babys kriegen wollen würden. Naja. Ja, das würden sich viele wünschen. Kriegt einfach
Ja, und wenn,
Babys.
ja, man kann sich ja mal auch darum kümmern, eben, dass diejenigen, die Babys haben wollen, dann eben auch die Möglichkeit dafür haben, weil das ist ja so wichtig bei diesem Konzept der reproduktiven Gerechtigkeit. Natürlich ist total wichtig, dass diejenigen, die kein Kind wollen, das auch umsetzen können, aber genauso wichtig ist, dass diejenigen, die ein Kind wollen, das eben auch umsetzen können und dass sie diese Kinder auch unter selbstgewählten Umständen aufziehen können. Und das spielt natürlich alles also zusammen, ne? Ich habe dann oft Patientinnen, die gerne noch ein weiteres Kind hätten, aber sich das eben nicht leisten können, dann in eine größere Wohnung umziehen müssten, sich die Miete dafür nicht leisten könnten und sich dann eben ja zum Teil auch schweren Herzens für den Abbruch entscheiden. Und das finde ich dann auch immer sehr berührend. Und trotzdem muss man diese Entscheidung natürlich akzeptieren, weil am Ende sind sie diejenigen, die ja mit der Entscheidung leben müssen. Aber da sieht man, da könnte noch sehr viel verändert werden, um wirklich auch allen Menschen, die es wollen, eben den Kinderwunsch zu ermöglichen.
Ja, das ist Berlin, ne? Das gab es doch diese Zahlen auch, dass gerade in Berlin durch die mangelnden Wohnungen die Zahl der Abbrüche tendenziell ein bisschen nach oben gegangen ist. Und das kann ich gut verstehen. Ich habe ja lange in Berlin gelebt und die Leute, die damals, als ich noch da war, vor 12 Jahren habe ich mein erstes, 13 Jahren habe ich mein erstes Kind bekommen, die wohnen immer noch in den gleichen Wohnungen, was irgendwie süß war mit zwei kleinen Kindern, aber die sind jetzt groß. Also die wohnen immer noch in den gleichen Wohnungen. Das ist nicht lustig. Also es ist echt schwierig in Berlin.
Ja, das
Ich
stimmt.
danke dir sehr für dieses Buch. Also ich möchte dein Buch wirklich rundum empfehlen. Es ist faktenbasiert, aber wie gesagt, es hat mich auf eine sehr positive Art sehr wütend gemacht. Ich konnte auch mit meinen eigenen Biases, mit meinen Vorurteilen ein bisschen arbeiten, was mir immer sehr wichtig ist. Ich habe ja gesagt, also ich habe da eine bunte Mischung aus katholischer Prägung, Kinderwunschbehandlung. Also es ist eine bunte Tüte an Dingen, die bei mir rumwabert. Aber wenn man das Patriarchat im Uterus, ein Plädoyer für körperliche Selbstbestimmung, gelesen hat, dann ist man auf jeden Fall schlauer. Es gibt viele geschichtliche, politische Hintergründe. Es gibt fachliche Hintergründe, auch zu medizinischen Details, welche Arten es da gibt und auch wie da teilweise eben auch Unwissenheit die ÄrztInnen eigentlich zu alten Eingriffen leiten, die gar nicht mehr nötig sind und auch da durchaus Risiken entstehen. Und du zeigst eben auch die Perspektiven. Man kann sich nur wünschen, dass Deutschland und auch die deutschen Parlamente hier den richtigen Abzweig kriegen, wie manche andere europäische Parlamente, dass dieses Recht eigentlich in die Verfassung muss. Und das wäre das genaue Gegenteil von dem, was wir jetzt gerade haben, dass es rechtswidrig ist, aber nicht strafverfolgt wird, wenn du dich an dies, das, Ananas hältst und dir das Leben damit extra schwer gemacht wird. Alicia, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, das war für alle, die zugehört haben, genauso interessant wie für mich. Ich bin mir aber ziemlich sicher.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und dass du das Buch gelesen hast und danke ja für die Weiterempfehlung. Das freut mich sehr. Und ja, danke, dass ich heute dabei sein konnte.
Keep up the fight. Du bist sehr engagiert und sehr aktivistisch unterwegs. Wer helfen möchte, kann immer spenden an Doctors for Choice. Die machen tolle Sachen. Geht auf die Website, steht in den Show Notes. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit diesem Buch.
Vielen, vielen Dank.
Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Meyer. Danke fürs Zuhören.